Lasst uns Platz nehmen. Folge und vertraue ihm. Halleluja. Und das genau möchten wir tun. Wir möchten Jesus vertrauen, Jesus nachfolgen und Gott einfach arbeiten lassen in unserem Leben. Der Herr ist der Anfänger und der Herr ist der Vollender unseres Glaubens. Lob und Dank. Mein Thema heute ist Gott ist in Arbeit. Energie. Das ist das Thema. Gott ist in Arbeit. Gott arbeitet. Und die Frage, mit der ich hier mich beschäftigen möchte und der ich nachgehen möchte, ist, wie arbeitet Gott? Und ich habe eines festgestellt, auch für mein persönliches Leben, Gott arbeitet anders, als ich denke. Er verwandelt, er verändert, er krempelt um, er stellt alles auf den Kopf. Das ist die Arbeitsmethode unseres himmlischen Vaters. Er weiß, was wir brauchen, er weiß, was uns fehlt, er weiß, wo wir stehen, er kennt uns durch und durch. Noch ehe wir beten, hat er schon alles parat gemacht. So schnell, Gott arbeitet blitzschnell, Lob und Dank. Jesus kommt seinen Jüngern auf dem Wasser entgegen. Das ist das Bild, was mich hier so begeistert. Sie sind in Not, sie sind in Stürme geraten und Gott weiß, wo du dich gerade im Augenblick befindest. In was für eine Schwierigkeit, in was für einen Sturm, in was für eine Anfechtung. Und da kommt er im richtigen Moment dir entgegen und er sagt, mein Kind, ich bin da, ich helfe dir und ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Bei Jesus passieren die Wunder. Und wir sehen auch schon Johannes Evangelium, wenn wir die ersten Verse lesen, und ihnen ging der Wein aus. Und der Herr weiß ganz genau, da musst du nicht schnell wie die Mutter Maria zum Heiland fliehen. Oh Meister, siehst, ihnen geht der Wein aus. Der Herr sieht, dass die nichts mehr zu trinken haben. Der Herr sieht, dass du nichts mehr zu essen hast. Der Herr sieht, wo du in deinem Leben dich befindest und was deine Situation ist. Und der Herr Jesus, ja, auf den muss man warten. Wie arbeitet Gott? Wie arbeitet Jesus? Wie wirkt der Heilige Geist? Darüber will ich mir Gedanken machen. Gott wirkt immer dann, wenn unser Wein am Ende ist. Wenn wir keine Freude mehr haben, wenn wir keine Lust mehr haben, dann ist die Stunde Gottes gekommen. Wenn wir mit unserem Latein am Ende sind, dann fängt Gott an zu arbeiten. Oder bei diesem Lazarus, wenn ich dran denke an seine Geschichte, der stinkt. Der Kerl stinkt. Verstehst du? Was nützt es? Du sagst ja, das Heilen doch. Du hättest ein paar Minuten früher kommen müssen, vielleicht einen Tag. Aber nein, der Herr Jesus verspätet sich nicht, der Herr Jesus kommt im richtigen Augenblick, wenn er stinkt. Und weißt du, so wie arbeitet Gott? Und ich kann dir sagen, hör mir gut zu, Gott arbeitet bei uns auch, wenn es uns stinkt. Du hast richtig gehört? Wenn wir sagen, du, ich habe die Nase voll. Und das ist die Stunde, wo Gott anfängt zu arbeiten. Ja, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Ja, aber war nicht hier. Und jetzt will Gott etwas Größeres tun. Er will nicht nur jemand heilen, nein, er will jetzt den Lazarus auferwecken. Also, wenn uns der Wein ausgeht, dann arbeitet Gott. Wenn uns stinkt, wenn wir die Nase voll haben bis oben, wenn es bis gestrichen, verstehen Sie, Gott arbeitet dann. Oder, ich denke nur an diese Witwe in Sarepta, wie arbeitet Gott? Ich will dir nur zeigen, der Heiland verspätet sich nicht. Gott kommt im richtigen Augenblick, in der richtigen Situation. Er greift richtig, im richtigen Moment ein. Das ist Kairos, das ist göttliche Zeit. Bei der Witwe in Sarepta, die will ihre letzte Mahlzeit zubereiten, Henkers Mahlzeit. Sie will also nur noch einmal Kuchen essen und dann will sie sterben. Dann habe ich genug, ich habe nicht mehr weiter zu leben. Und dann in diesem Moment kommt der Prophet Elia vorbei und sagt, Weible, was machst du da? Ach, ich sammle Holz und ich backe Kuchen und dann ist es unsere letzte Mahlzeit für die nächsten Jahre und Jahrzehnte vielleicht. Und dann sagt der Elia, back einen Kuchen, kein Problem. Mach das, was du vorhast zu machen. Wie arbeitet Gott? Gott arbeitet, dass du das genauso weitermachst wie bisher, aber mir zuerst den Kuchen bringen. Ja, das ist Gott. Bei Gott, ja, er kommt nicht in Verlegenheiten. Ich habe mal ein Thema gehabt zum Predigen. Unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten. Wenn wir verlegen sind, also wenn es uns stinkt, wenn uns der Wein ausgeht, wenn wir in Verlegenheit geraten, da arbeitet Gott. Macht liegt in Jesu Händen. Halleluja. Er kommt nie zu spät. Er wirkt im richtigen Augenblick. Wenn schon alles vorbei ist, die Liebe Gottes ist ewig. Die Liebe Jesu, die ist nicht nur für ein paar Momente. Nein, Gott hat uns angelegt auf die Ewigkeit. Gott wirkt immer und immer wieder. Er sieht, wenn du zappelst, er sieht, wenn du nicht mehr weiter kannst, er sieht, wenn du nur noch im Kreis drehst, bei dir nichts mehr läuft. Das ist der Moment, wie Gott arbeitet. So, wie arbeitet Gott? Darüber will ich mir Gedanken machen, Gedanken über das Wirken Gottes. Gott ist immer noch auf dem Plan, Halleluja. Das muss ich bekennen, das muss ich bezeugen und das mit ganzer Kraft. Auch der Tod konnte Jesus nicht aufhalten. Gott wirkt über den Tod hinaus. Und ich habe diese Tage eine Predigt gehalten und da sind mir ein paar Gedanken groß geworden. Vielleicht hast du in deinem Leben vieles nicht erlebt. Vielleicht ist in deinem Leben nicht das passiert, was du dir erträumt, erwartet, erhofft, erglaubt hast. Ist nicht passiert. Du bist gestorben. Und dann sagst du, oh Gott, meine Wünsche, meine Herzenswünsche sind nicht in Erfüllung gegangen. Und da denke ich immer an Van Gogh, diesen großen Maler, der gemalt hat und so weiter und immer gemalt hat. Am meisten hat er Sonnenblumen gemalt. Das war so sein Lieblingsbild. Und er starb. Unerfüllter Wünsche. Keiner wollte seine Bilder kaufen. Der hat Leute extra umsonst gemalt. Die wollten nicht einmal die Bilder, die er gemalt hat, umsonst haben. Die Leute wollten nichts mehr von ihm haben. Aber heute, wenn du durch Holland fährst, verstehst, diese Bilder kosten Millionen. Millionen. Die sind unbezahlbar. Und Van Gogh, er hat sich das Leben genommen. Wir verstehen manchmal manche Leute nicht, warum leben sie das Leben, warum verzweifeln sie sich, warum sie jagen sich eine Kugel durch den Kopf, warum hängen sie am Strick. Ja, sie sind verzweifelt. Aber sein Leben wirkte über den Tod hinaus. Und was wir alles haben in der Bibel, die ganzen biblischen Geschichten, die Hebräer 11 zum Beispiel, durch den Glauben und so weiter, was bei den einen passiert, bei den anderen ist nichts passiert. Die Hälfte des Hebräerbriefs in diesem Kapitel 11, die Hälfte, die haben es nicht erlebt, die sind zersägt worden, die sind von wilden Tieren gefressen worden, die sind durch die Wüste gejagt worden und dennoch, sie haben ihren Glauben nicht aufgegeben und die wirken immer noch weiter, ihre Botschaften, das, was sie erlebt haben, das, was sie durchgemacht haben, wie wirkt Gott, darüber will ich Gedanken machen. Gott ist noch im Regiment, Gott hat alles noch unter Kontrolle, seine Gesetze gelten immer noch. Saat und Ernte, Tag und Nacht wird nicht aufhören, hat der Herr gesagt. Also Gott wirkt durch Tag und Nacht, durch Saat und Ernte, Erfolg und Misserfolg. Es stinkt. Ihr habt die Nase voll. Oder hier, der Wein geht Ihnen aus. Oder ich mache meine letzte Mahlzeit für heute und für immer. Ja, so geht das Leben weiter. Aber Gott ist im Regiment. Er kontrolliert die Naturgesetze, die kosmischen Gesetze, die Gesetze des Geistes, des Glaubens. Er ist noch nicht eingeschlafen, Gott ist noch nicht in Rente, Gott ist noch nicht in Pension, Gott ist noch voll aktiv. Ja, Gott hat diese Welt noch nicht aufgegeben, nur weil er so viel Böses passiert oder dass vielleicht gerade bei uns so viel Böses passiert. Gott sitzt im Regiment und auf der Welt. Gott wirkt immer wieder. Nicht alle sind Terroristen, nicht alle sind Banditen, nicht alle sind Mafioses. Nicht alle. Gott hat so viele liebe, nette Menschen. Und dieser Prophet Elia ist mal verzweifelt und sagt, oh lieber Gott, ich bin alleine übrig geblieben. Keiner ist mehr so auf meiner Linie. Alle haben Gott abgesagt. Alle sind Götzendiener. Alle sind ungläubig. Alle laufen dem Baal nach. Und dann sagt Gott, Elia, ich habe noch 7000 Menschen, die ihre Knie nicht gebeugt haben. 7000 ist nur eine Zahl, ein Symbol. Und der Elia sagt, wie bitte? Ich denke nur an Apostel Paulus, der geht nach Korinth, in Athen, hat er seine glänzende Predigt, rhetorische Predigt vorbereitet und dann so geliefert. Und dann steht da ein Student, ein Philosophiestudent und sagt, was will der Lotterbube da erzählen? Und er geht nach Korinth, schlottert seine Knie und sagt, Gott, ich habe Angst, diese Stadt. Und Gott sagt, ich habe in dieser Stadt noch ein großes Volk. Und dort hat er eine ganz tolle Gemeinde, eine charismatische Gemeinde natürlich, hat er gehabt. Manche Leute sagen, bei den Charismatikern, da hilft der Teufel die Gemeinde bauen. Weißt, weil da so Zeichen und Wunder geschehen und Dinge passieren, wo man fast gar nicht glauben kann. Lies mal den Korintherbrief. Gut, dass wir den ersten Korintherbrief gar nicht in der Bibel haben. Der erste Korinther, was wir hier bei uns ersten Korinther haben, das ist der zweite Korintherbrief. Der erste ist verloren gegangen, Gott sei Dank, sonst wäre es noch viel schlimmer in der Kirchengeschichte. Ja, Gott hat gewirkt auf mannigfaltige Art und Weise, wie man sich gar nicht vorstellen kann. Ich habe noch ein großes Volk in dieser Stadt. Saat und Ernte, Tag und Nacht wird nicht aufhören. Gott wirkt durch sein Wort. Ich will nur ein bisschen so aufzählen, wie wirkt Gott. Er handelt immer im richtigen Augenblick, tut das Richtige. Gott ist gegenwärtig im Kosmos. Bisher haben die Russen und die Amerikaner ihn nicht vom Thron stürzen können. Die können noch so viel Sputniks und so viel Apollos dort nach oben schicken. Gott ist immer noch im Regiment. Und wir sehen überall in der ganzen Schöpfung die Spuren Gottes. Auch wenn die Arten aussterben, auch wenn das Klima verrückt spielt, wir sehen die Spuren Gottes. Keiner kann das Klima kontrollieren. Die Sonne bestimmt das Klima und nicht Frau Merkel oder CO2-Freunde. Gott wirkt durch seine Engel, durch diesen dienstbaren Geister. Und du sagst, ich habe noch nie einen Engel erlebt. Weißt, Gott wirkt durch liebe, nette Menschen. Ich werde nie vergessen, das hat mich so berührt, dass ich mal auch ein Engel sein durfte. Ich stehe hier in Tegel auf dem Flughafen, da sehe ich eine Frau, die guckt, wahrscheinlich war sie kurzsichtig oder weitsichtig oder was auch immer, spielt keine Rolle. Ich frage, Sie suchen bestimmt den Abflug hier. Ja, aber ich finde es nicht. Und dann sage ich, ich kann es Ihnen sagen, wo wollen Sie hin? Und dann gucke ich und dann sagt sie, Sie schickt der liebe Gott. Verstehst? Das hat mir so meiner Seele gut getan, dass mich auch der liebe Gott mal irgendwo hinschickt. Sie schickt der liebe Gott. Dienstbare Geister. Wir waren Engel mit Flügeln oder was weiß ich, welche super fromme Wesen oder kleine Engelchen, die da einfach das Kind über die Brücke führen. Nein, Gott wirkt auf mannigfaltige Art und Weise. Gott wirkt durch seinen Heiligen Geist. In Millionen von Menschenherzen wirkt der liebe Gott. Weltweit, überall. Gott wirkt durch seine Kinder, durch Menschen von guten Willens. Er wirkt nicht durch Leute, die nicht wollen. Gott heilt niemand, der nicht geheilt werden will. Gott segnet niemand, der nicht gesegnet werden möchte. Gott führt niemand, der sich von Gott nicht führen lässt. Aber es gibt so viele Menschen, die das wollen. Die sind gierig und sagen, Heiland, führe du dein Kind. Elia dachte, ich bin enttäuscht von der ganzen Arbeit. Und Gott sagt, nein, mach weiter, komm aus der Höhle raus. Und Gott wirkt, wenn wir enttäuscht sind. Enttäuscht von Menschen, enttäuscht von Umständen, enttäuscht von der Gemeinde, enttäuscht vom Pastor, enttäuscht von der Religion. Ja, ich bin enttäuscht. Ich habe geeifert für deine Sache, lieber Gott. Und ich bin nicht besser wie meine Väter. Und keines besser wie seine Vorfahren. Deinen Vorfahren ging es genauso dreckig wie dir und mir manchmal geht. Wir konnten auch nicht unsere Ideale verwirklichen. Und er sagt, oh Gott, nimm meine Seele, ich will sterben. Gott sagt, nee, Elia, du hast noch viel Arbeit. Und ich salbe dich, geh raus, stärk dich, iss das frisch gebackene Brot und das frische Wasser, das die Engel dir da gebracht haben, stärk dich. Und in dieser Kraft ging Elia 40 Tage und 40 Nächte, bis er zum Thron Gottes kam. Hat den Hazael gesegnet, hat den Jehu gesegnet, hat den Elisa gesalbt. Und die Sache ging weiter. Du siehst, er hat sich verdreifacht. Gott segnet dich, wenn du anfängst, was zu tun. Gott wirkt durch seine Gemeinde, ja, durch seine Boten, die er sendet in der ganzen Welt. Manchmal kriegt jemand eine Idee, ich gehe nach Alaska oder ich gehe nach Grönland. Graf Zinzendorf und seine Gemeinde, die haben gebetet, oh Gott, wo sind die weißen Flecken? Und dann haben sie eine Karte studiert, Grönland war ganz weiß, verstehst du, eine Eisfläche. Und dann sagt er, und genau dort wollen wir missionieren. Und die ersten Missionare von den Herrnhuter Brüdergemeinde, die gingen nach Alaska, nach Grönland und dann, ja, Nordamerika zu den Leuten da, die, ja, in Kälte gelebt haben, denen das Evangelium zu bringen und die Herzen heiß zu machen. Und wir haben heute noch in Amerika diese mährischen Brüder, die durch Graf Zinzendorf und durch seine Leute entstanden sind. Gott wirkt weiter. Gottes Plan geht in Erfüllung. Wenn nicht gerade bei uns, dann woanders. Ja, dann woanders. Gott wirkt auch, und bitte halte ich jetzt fest, schnall dich gut an, und ich werde dich sagen, wie Gott wirkt. Auch durch den Teufel. Gott wirkt auch durch den Teufel. Du hast richtig gehört. Durch Satan. Du sagst wieder, Bruder, man tut das wieso? Ja, der Teufel erledigt die Drecksarbeit Gottes. Das, was Gott nicht machen möchte, wo Gott seine Hände nicht schmutzig machen möchte, das macht der Teufel. Schau den Hiob an. Lies diese Geschichte. Der treibt sich in der Versammlung der Söhne Gottes, dieser Hiob, und der Hiob ist der Ankläger der Brüder. Der klagt an und guck mal, der kann glauben. Der Portemonnaie voll, sein Sparbuch läuft über. Der ist gesegnet auf der ganzen Linie. Der singt den ganzen Tag Halleluja. Nimm ihm mal was weg. Und Gott sagt, ich nehme ihm nichts weg. Aber wenn du willst, kannst du ihm was wegnehmen. Und da wurden seine Rinder weggenommen, sein Vermögen zerstört, seine Kinder zerstört und so weiter. Und er liegt selber am Boden, er schabt sich, der hat Pocken, Eiter, voller Eitergeschwüre, er schabt sich. Und dann kommt noch seine liebe Frau und sagt, oh Männle, sag doch deinem Gott ab. Ist ja kein Wert. Dann sagt, so reden blöde Weiber. Die wollen das Gute haben, aber wenn das Gute nicht mehr da ist, dann sag doch deinem Gott ab. Nein, wir haben das Negative, das Gute von Gott empfangen und wir nehmen auch das Positiv an. Und dann sagt er das große Bekenntnis, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dann steht er wieder auf, schüttelt sich ab und macht weiter. Und er wurde doppelt gesegnet. Ja, Wie arbeitet Gott? Zuerst mit, nimmt er alles weg und dann gibt er einem doppelt. So wie dieser Hiob, das ist die Geschichte. Versteh das Evangelium. Und der Teufel macht die Drecksarbeit. Er ist der Zuchtmeister. Wenn du nicht vergibst, ich kann dir ganz frei sagen, die meisten Leute verstehen nicht, die sind 3 Wochen gläubig, da geht's alles wunderbar, fantastisch, aber dann, der Herr hat dir so viel vergeben, dann kommt die Schwester, die an dir schuldig geworden ist, oder der Bruder, der an dir schuldig geworden ist, und du vergibst nicht. Natürlich, du betest ganz fromm und heilig, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Aber die stehen da und sagen, kannst du mich vergeben? Und dann sagt der Herr, guck mal, wie viel habe ich dir vergeben? Kannst du der Frau vergeben? Kannst du deinem Mann vergeben, woran die schuldig geworden sind? Und wenn du nicht vergibst, dann kommst du zu den Folterknechten. Steht in der Bibel, das hat der Herr Jesus gemacht. Und der Teufel ist der Folterknecht. Der dreht die Fingerschrauben. Der bringt die Probleme. Gott hat die Welt nicht aufgegeben, auch nicht durch den Sündenfall, auch nicht durch die Bosheit der Menschen. Er hat nur den Geist weggenommen und die Sintflut kam. Das hat Gott getan. Damit Jesus kommt, damit die Menschen es annehmen, persönlich Jesus Christus, und wer Jesus annimmt, der wird gerettet. So arbeitet Gott, indem man Jesus annimmt. Gott wirkt weiter. Auch wenn da ein paar Spinner, ein paar Verwirrte, ein paar Verrückte da sind mit irgendwelchen verrückten Ideen, Gott wirkt weiter. Es gibt immer Menschen mit gutem Willen. Es gibt immer wieder Menschen mit gutem Willen. Die werden nie aussterben. Und Gott hat die Menschheit noch nicht aufgegeben. Plötzlich erwählte sich einen Abraham. Da war einer, der Gottes Stimme gehört hat in Babylon, als die Sprachen verwirrt worden sind. Abraham lebte in Ur in Chaldea, in dieser Region, und die Sprachen wurden verwirrt, durcheinander gebracht, die Leute haben sie nicht verstanden. Da hat Gott gesagt, geh raus hier aus diesem ganzen Club, von diesen ganzen verwirrten, verrückten Spinner, geh mal raus in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und dann geht er nach Kanaan, wir kennen ja diese Geschichte, ich will nicht groß wiederholen. Und er behält diese hebräische Sprache, diese Ursprache, was Gott den Menschen gegeben hatte. Und da entwickelt sich was ganz Neues. Diese besondere Offenbarung durch Abraham, Isaac und Jakob und die Kinder Israel nachher nacheinander. Die Gesetze der Natur. Gott arbeitet durch diese Gesetze der Natur. Gott arbeitet durch die Schwerkraft, durch die Gravitationskräfte. Die gelten immer noch. Fahr mal mit 180 in der Kurve und dann siehst du, wie schön du rausfliegst. Da brauchst du kein Flugzeug und keine Flügel. Gott arbeitet durch das Gute. Das Licht siegt immer. Das kleinste Licht, das haben schon die Nichtchristen gewusst. Das kleinste Licht ist stärker als die dunkelste Dunkelheit. Ja, Gott arbeitet durch die Wahrheit. Die Wahrheit siegt immer. Lügen haben kurze Beine. Das wissen wir. Gott wirkt durch das Positive, durch das Gute. Und das Gute ist immer stärker. Das setzt sich immer wieder durch. Lass doch den Löwen hier aus dem Zoo raus. Der wird sich schon durchsetzen in Berlin. Der wird ein bisschen aufräumen. Ja, das Gute setzt sich durch. Das Negative hat keine Kraft. Der Teufel hat keine Kraft. Der Teufel hat vielleicht für 21 Tage Kraft. Der Fürst von Medien und Persien hat mich aufgehalten, sagt Daniel. Der Teufel hat nur Energie für 21 Tage. Er ist ein gefallener Engel, ein gefallenes Wesen. Der hat nicht so Kraft. 3 Wochen. Halte mal 3 Wochen durch. Und du wirst merken, wie Gott arbeitet. 3 Wochen. Sag immer wieder, in dem Namen Jesu habe ich den Sieg. Und selbst wenn du alles verlierst und alles kaputt geht und alles zerstört wird und alles zerschlagen wird, sag einfach weiter, 21 Tage, ich werde nicht das und jenes tun, verstehst du? Nur einfach dir vornehmen, nimm dir etwas vor für 21 Tage. Ich werde es schaffen, 21 Tage lang, sag das immer wieder. Ich werde es schaffen, mit Gottes Hilfe, ich werde es schaffen, mit Gottes Hilfe. 21 Mal und du wirst, 21 Tage und du wirst merken, am 22. Tagen, Tag, was für eine Kraft du hast. Ha? Da bist du erstaunt und verblüfft. Gottes Kraft siegt immer über das Böse. Das Böse hat keine Überlebenschance. Schau doch, die Diktatoren, die ganzen Tyrannen. Das 1000-jährige Reich hat nur 12 Jahre gehalten. Oder schau die Tyrannen Stalin oder die anderen großen Tyrannen, wie lange die existierten. Die Sowjetunion, an der die ganze Welt siegen lernen sollte, hat 70 Jahre und dann war der Spuk vorbei. Brutale Systeme, die gehen von selbst zugrunde, die muss man gar nicht zerstören. Denn die Leute schütteln das ab und sagen, wir wollen diese ganzen Lügen nicht. So, bisher sind alle Reiche untergegangen in der Weltgeschichte. Die meisten Reiche haben nicht länger gedauert wie 200 bis 300 Jahre und dann waren sie Luftblase der Geschichte. Ob das jetzt das Römische Reich war, ob er jetzt das Osmanische Reich war oder welche Reich auch immer, Am längsten hat sich das Deutsche Reich gehalten, das Heilige Römische Reich, deutsche Nation, fast 1000 Jahre. Aber auch das ist untergegangen und kapituliert. Wir wissen ja, unser Kaiser ist dann abgehauen nach Holland und irgendwie in die Versenkung geraten. Das ist, die Reiche gehen unter. Auch Amerika wird untergehen. Da kann ich prophezeien, da muss ich kein Prophet sein und kein gesalbter Prophet sein, denn diese Reiche gehen unter. Und wir sehen, die Macht geht westwärts, es hat angefangen in Babylon, es ging dann nach Assyrien, dann ging es nach in der Türkei, also Osman, die Hethiter, und dann ging es weiter. Die Macht ging westwärts, die Macht geht westwärts. Und die ging dann über das Römische Reich, dann ging es über England, und dann über Spanien noch, und jetzt ist es in Amerika, und dann beginnt es wieder von vorne an, von Osten, die Könige vom Osten kommen, die Chinesen kommen, die Japaner kommen, und die Indonesier kommen, die Macht vom, die Inder, ach, die schicken schon Raketen zum Mond, wollen sie demnächst fliegen. Stell dir mal vor, die kommen, die Macht geht westwärts. Und jetzt vom Osten kommt es wieder, so, das geht einmal, so wie die Sonne einmal um die Erde geht, so gehen die Supermächte einmal um die Welt. So arbeitet Gott. Gott arbeitet durch die Geschichte, durch die Weltgeschichte, natürlich auch durch die Heilsgeschichte. Gott lässt zu Gerichte, Katastrophen, Zerstörungen, Erschütterungen. Pampelik heißt es in der Bibel, und die Kontinente wurden zerteilt. Und jetzt haben wir Amerika, Südamerika, und dann haben wir Afrika. Und wenn du versuchst, diese beiden Teile da reinzuschieben, dann merkst du, Mensch, die passen zusammen. Die Verschiebung der Kontinente. So arbeitet Gott. Er ist, der immer wieder sorgt, dass Überlebende da bleiben. Und er sorgt dafür, dass Überlebende gibt. Und immer ein Rest. Gott arbeitet immer mit Resten. Ja, mit Resten. Meine Mutter war auch so eine Frau. Was nicht aufgegessen wurde, das wurde in einem Topf geschüttet. Und dann wurde wieder Eintopf gemacht. So haben wir die ganze Woche Eintopf gehabt. Immer wieder so. Ah ja, so arbeitet Gott. Gott arbeitet immer mit einem Rest. Er rettet nicht die Systeme. Er rettet nicht Euro, er rettet nicht D-Mark, er rettet nicht Rubel, er rettet nicht Dollar, er rettet nicht die Kirche. Das sind alles nur Systeme. Gott rettet Menschen. Gott rettet nicht die Organisationen oder irgendwelche Rassen. Gott rettet den Menschen. Der Mensch steht im Vordergrund. Und Gott interessiert sich nicht an große Zahlen. Gott zählt nicht, Gott wiegt. Gewogen und zu leicht erfunden Belsatzer. Gott zählt nicht. Tausende. Gott wollte eine ganz neue Rasse, eine ganz neue Menschheit und hat Abraham gewählt. Eine Familie aus Ur in Chaldea. Und diese haben überlebt und bis heute. Babylon ist untergegangen, Griechenland ist untergegangen, Rom ist untergegangen, aber es gibt überall noch Juden auf dieser Welt. Und die haben uns das Wort erhalten, die Bibel. Auch wenn sie manchmal ein bisschen verkehrt sind, lass doch, Gott segne sie. Bei Gott überlebt nicht der große Haufe, sondern der kleine Haufe. Und die Gemeinde, Jesus, du kleiner Haufe, dir soll das Reich gegeben werden, hat der Herr Jesus zur Gemeinde gesagt. Und weltweit, ich habe in meiner Gemeinde in Heilbronn mal einen Gemeindeforscher gehabt, weil wir waren eine sehr wachsende Gemeinde dort in Heilbronn. Und der wollte genau wissen, was sind die Prinzipien, die Grundsätze, wie arbeitet der Pastor Matutis. Und nach diesem Werk nachher, was er veröffentlicht hat, hat er festgestellt, weltweit ist die Gemeinde Jesu nicht größer als 28 Leute. Wir denken, Dr. Schuh mit 700.000 Mitgliedern, das ist vielleicht Ausnahme. Aber selbst er hat Hauskreise in seiner Gemeinde und eine Gemeinde, und die Gemeinde Jesu ist nicht größer als 28 Leute. Das hat er festgestellt. Ob es in Brasilien oder in Afrika oder wo auch immer auf der Welt ist. Das sind nicht immer die Masse, der große Haufe. Ein paar Familien, die sich zusammenhalten. Du und dein ganzes Haus. So besteht die Gemeinde Jesu. Die Globalisierung, die wird vergehen. Weißt du, die wollen alles vereinen und alles eins machen. Ja, Gott kümmert sich nur über die Reste, was bleibt übrig. Und weil du bewahrt hast das Wort meines Zeugnisses, sagt der Herr in der Offenbarung, will ich auch bewahren vor der ganzen Versuchung, die weltweit sein wird. Weil du bewahrt hast mein Wort, will ich dich bewahren. Gott bewahrt den Rest, die kleine Herde. Ich denke nur an die Gemeinde in Pergamon, das ist die Berliner Gemeinde, könnte ich nennen. Du hast eine kleine Kraft. Und du hast meinen Namen nicht verleugnet. Und ich weiß, wo du wohnst, wo dieser Pergamonaltar steht bis heute noch. Du hast eine kleine Kraft, das hast meinen Namen nicht verleugnet. Gott schaut auf die Kleinen, die Gott lieben, die mit Gott gehen. Die Geringen, die Einfachen, nicht die Globalisierung, die große Welt, vergiss den ganzen Sparren. Die Ökumene, die großen Banken, die Konzerne. Und was es am größten war, zerbrach es das Standbild des Nebukadnezars. Europa ist langsam beim Zerbrechen. Warte noch ein paar Jahre, da gibt es den Brexit, dann wollen die anderen wieder raus und irgendwann, verstehst du, es wird zerbrechen, nachdem es am größten war. Gott arbeitet ganz anders. Vergiss Europa, vergiss Deutschland, vergiss das alles. Die Reiche vergehen, ihre Sprachen werden nicht mehr gesprochen, ihre Münzen gelten nimmer. Du kannst noch höchstens im Museum dann angucken, hier im Pergamon-Museum, da kannst du die ganzen Währungen angucken, was ist da draus geworden. Ja, nur noch Museumsstück. Gott kümmert sich um den Rest und nicht, was bei der Welt ganz groß registriert ist und angemeldet ist und so weiter. Gott kümmert sich nicht um die große Kirche darstellen. Schau, die katholische Kirche ist am Absteiggleis. Ein Skandal nach dem anderen. Islam ist ausgespalten. Wir denken, Islam, die sind eins und verschworen gegen die Deutschen. Nein, alle 50 Kilometer glaubt die Moschee was anders. Die sind genauso zerstritten und genauso durcheinander. Ja, der religiöse Eintopf hört auf. Da wird alles geglaubt, für alle geliebt, für alle verstanden, aber sie haben keine Substanz. Und das Reich wird uneins sein. Bei Gott zählt nicht Quantität, sondern Qualität. So arbeitet Gott. Gottes Geist schafft Persönlichkeiten. Einzelne Menschen, der über Widerstand gelernt hat, seinen Alltag zu meistern, sein Leben zu gestalten, der Herausforderungen angenommen hat, der im Kampf war, der ja sich streiten musste, Druck ertragen musste. Ich habe diese Tage gesagt, weißt du, wie Diamanten entstehen? Diamanten sind die kostbarsten Edelmetalle, was wir haben. Aber ein Diamant war vor der Entstehung Dreck. Ein Holzstück, das verfault ist und das unter einem Druck entstanden ist. Und je mehr Druck dieses Stück Holz, morscher Holz, damals im Moor irgendwo gehabt hat, desto wertvoller ist geworden. Du wirst wertvoll durch Druck, durch Spannungen. Wie arbeitet Gott? Druck in der Familie, ach, ich halte es nicht mehr aus. Druck am Arbeitsplatz, ich werde gemobbt. Ja, sag mir, wo geht es einem Menschen gut? Überall, in der Gemeinde. Ich werde immer verdrängt, immer verachtet, immer ja, übergangen. Lebensqualität wächst, indem du lernst zu widerstehen, Glauben zu halten, zu bleiben. Durch Misserfolg, durch Scheitern und so weiter kommst du zum wahren Erfolg, Bruder, Schwester. Und Gott erlaubt, dass wir Fehler machen. Das war das Wochenende, eine der Botschaften, wo Gott mir gegeben hat. Ich will Leute ermutigen, macht Fehler. Lernt aus euren Fehlern. Ihr müsst da nicht gleich zur Beichte rennen und sagen, oh, ich habe einen Fehler begangen. Nein. Du hast gesehen, da habe ich was falsch gemacht, ich habe mich verfahren. Und dann, wenn mein Navi ist ganz schlau, obwohl er vom Satelliten gesteuert wird, ist ganz schlau, wenn ich mich verfahre, dann heißt es plötzlich neu berechnet. Es wird neu berechnet. Wie wird es immer neu berechnet? Verstehst du, wenn du dich verfährst, es wird neu berechnet. Deine Situation wird neu berechnet. Und dann gehst du da. Und dann heißt es manchmal, sie müssen umkehren. Dann zeigt es dir, sie müssen umkehren. Das macht mein Navi. Und genau das hat der liebe Gott in mein Leben installiert. Ich habe ein inneres Navi. Der Heilige Geist wird euch in alle Wahrheit führen. Lob und Dank. Wie arbeitet Gott mit deinem inneren Navi? Und es ist so wichtig, dass du den Heiligen Geist hast, dass du mit diesem himmlischen Satelliten mit Gott verbunden bist, mit der Steuerung Gottes. Gott erlaubt dir, ja, dass du wie Petrus scheiterst, Fehler machst. Und Petrus war bestimmt für eine große Aufgabe. Er sollte die Gemeinde des Herrn leiten. Er sollte ein Fels sein. Aber der liebe Bruder Petrus war, Gott vergib mir, dass ich das so denke, er war ein Waschlappen. Als er zu Jesus kam, war er ein Waschlappen. Himmel hoch, ja, auch sind zu Tode betrübt. Und das sind wir alle. Und Gott macht ihn stabil. Und zwar durch Krisen und Enttäuschungen und so weiter ist er zum festen Felsen geworden. Zum Anker für andere. Wir werden stark durchs Härten und Aushärten und Stählern. Und wir werden belastbar gemacht. So arbeitet Gott. Ach, weißt du, das habe ich letztes Mal überwunden. Jetzt werde ich dies auch heute überwinden. Wenn die Probleme auf einen zukommen, das werde ich schon schaffen mit Gottes Hilfe. Gott erlaubt im Verborgenen, im Hintergrund und hinter den Kulissen, dass du dein Innenleben aufbaust. Zu Hause. Was war das alles? Gott arbeitet im Untergrund, im Verborgenen, unsichtbar. Er arbeitet mit Resten, mit Einzelheiten, mit Individuen. Und für die kleinste Versammlung gibt es die größte Verheißung. Wo 2 oder 3 sich in meinem Namen versammeln, da bin ich mitten unter ihnen. Und was 2 oder 3 bitten, das werden sie bekommen. Da müssen nicht 300 oder 3000 sein. Viel zu viel. Die sollen alle nach Hause gehen. Ja, diese 300 wären schon zu viel beim Gideon wären gewesen. Da hätten 3 Stück gereicht. Natürlich, wir brauchen ein paar Leute. Ja, Gott arbeitet mit Minderheiten. Hast du noch nicht gemerkt? Durch Minderheiten. Die Grünen, schau das an, die Linken, die AfD, die kleinen Parteien, die Splitterparteien. Und die geben den Ton an. Die treiben das ganze Parlament vor sich hin. Die Kleinen. Bei der großen Flut, als die Sintflut kam oder die Saurier ausstarben, die kleinen Viecher, die haben es überlebt, die Ameisen, die Ratten und wer auch immer gewesen ist, das kleine Geschmeiß, das hat überlebt. Und das, was nichts ist vor dieser Welt, das hat sich Gott erwählt, damit die anderen blamiert, diese riesigen Saurier. Denkt nicht an die großen Sachen, die werden es überleben. Wir schaffen das. Nein. Schau bei Gideon. Als der Leute zusammenruft, bringt 32.000 Mann zusammen. Eine riesige Versammlung. 32.000. Und Gott reduziert bis auf 300. Zuerst wer blöde ist, wer frisch verheiratet ist, der soll gleich nach Hause gehen. Und dann bleiben 300 übrig. Und die werden am Wasser geprüft, wie die das Wasser trinken. Nur nebenbei. So, dass sich Israel nicht rühmen kann und sagen kann, wir haben den Sieg verdient. Wir haben es geschafft. Die paar Männchen. Und die haben nichts gehabt. Ein paar leere Krüge, ein paar Feuerfackeln, das war alles, was sie hatten. Ja, als Jesus die Tausende speisen wollte, damals 15.000, 20.000 Leute, dann sagt er zu seinen Jüngern ganz frech, gebt ihr ihnen zu essen. Ha, stellen wir sowas vor. Aber wo ist der nächste Bäcker? Ja, den gab es gar nicht in der Wüste. Und diese 5 Brötchen und die 2 Fischlein, die haben Tausende gespeist. Oder schau bis heute, vom Noah bis heute, Gott rettet immer wieder einzelne Menschen, die sich gebrauchen lassen. Lies mal Hebräer 11. Die Reste, durch ein paar wenige Einzelne, ein paar Verlorene, ein paar Einsame, ein paar Versprengte. Die Sache geht weiter. Gott will den Einzelnen verändern und nicht die ganze Masse. Den Einzelnen, mich. Und wenn er mich verändert, da verändert er so viel, meine ganze Umgebung. Er bedient sich der Einzelnen. 5. Mose 32, Vers 30, da lese ich, wie kann ein einziger unserer Feinde 1000 Israeliten verjagen? Wie können 2 von ihnen 10.000 Mann von sich vertreiben? Ist das möglich? Ja, das ist nur möglich, sagt hier Gottes Wort, weil der Herr mit uns ist. Sein Volk oder die Feinde gibt er in ihre Hand und beschützt sie, weil der Herr mit einem ist. Das klappt. Ja, wie kann das? Wie können große Dinge bewegt werden? Wer rollt uns den Stein weg? Diese paar Frauchen, die haben keine Kraft gehabt, am Ostermorgen einen Stein wegzurollen. Aber der Engel des Herrn, ein Engel des Herrn macht mehr als ganze Kompanien, ganze Bataillone, ganze Gesellschaften. Der Engel Gottes, als der Hiskia gebetet hat, oh lieber Gott, guck mal, wie frech der Mann ist, wie böse dieser Senherib ist und so weiter, was er mir geschrieben hat. Beschäftige dich nicht mit negativen Nachrichten, das war gestern mein Thema, mit Pessimismus, mit Weltuntergang. Und hat Gott gesagt, lieber Gott, lies mal, was der da, dieser Schurke da schreibt. Und der Engel Gottes am nächsten Morgen geht durch das Lager der Assyrer und da sind 183.000 Mann tot. So viel haben die Amerikaner nicht einmal im Irak an Soldaten. Die liegen alle flach. Wie ist das geschehen? Ein Engel Gottes. Und was ein Engel kann, in einem Fall, das kann er in 1000 Fällen auch. Gottes, wenn er was eine einmal kann, kann er das immer. Wie ist es möglich? Ja, weil der Herr das Volk in unsere Hand gegeben hat, weil Gott die Sache macht, weil Gott das Haus baut. Wie wirkt Gott? Das ist mein Thema. Die Gottlosen verlässt plötzlich dieser schützende Geist. Plötzlich haben sie keinen Mumm. Plötzlich hauen sie ab, lassen sie alles stehen. Lies mal diese Geschichten der Bibel. Gottes Helden sind immer Einzelne, nie die Masse. Und deshalb, ich predige, ich möchte einzelne Menschen für Gott erreichen, dass einzelne Menschen, ja, Gott erfahren, Gottes Kraft erleben, stark werden an dem Posten, wo sie sind und das tun, was Gott ihnen aufgetragen hat. Die Helden Gottes hören auf Gott, die dienen Gott, die kämpfen für Gott. Sie gingen auf die Erwartungen Gottes ein. Ja, Herr, ich bin einverstanden. Und dann hat sie Gott erst bestätigt über sie und durch sie. Die Helden Gottes sind für mich Vorbilder. Ich lese gerne Berichte von Helden, egal ob es Christen oder nicht Christen sind. Bin begeistert von Napoleon. Ja, Türke hat verloren, den hat man verbannt sogar, der wollte nach Amerika auswandern, zeitlang, als er das, diese Niederlagen hatte, und hat es immer wieder aufgerappelt. Denk an Alexander den Großen. Immer Menschen, die an sich selber geglaubt haben, die eine Vision hatten, die hatten sich verwirklicht. Und Gott verwirklicht sich durch Menschen, die eine Vision haben, die an sich selber glauben, an Gott glauben. Und die sind zu großen Taten fähig. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. So steht es in meiner Bibel. Was Gott einmal konnte, was Gott durch einen Menschen, egal Christ oder nicht Christ, was Gott durch einen Menschen tun konnte, das kann er durch viele andere, das kann er durch dich und durch mich tun. Ich denke nur an so viele Werke. Das Rote Kreuz, Henri Dunant und so weiter. Verstehst du, der war verwundet und verletzt und er kam zurück und sagte, wir müssen den Kriegsgefangenen helfen oder den Leuten auf dem Lazarett helfen. Und plötzlich entsteht eine Idee, ich muss helfen, ich muss was tun. Ich kann nicht nur tatenlos zusehen, ich bin verletzt. Und wenn einer mal durch Tiefen gegangen ist und Tiefen durchlebt hat, der sagt, das, was ich durchgemacht habe, das möchte ich anderen weitergeben. Das hat mir geholfen, das hat bei mir funktioniert. Und so, so passieren Dinge in der Welt. Deshalb, Jakobus Kapitel 5, Vers 10, das gilt für alle möglichen. Nehmt zum Vorbild das Leiden und die Geduld der Propheten. Nicht der Juden und nicht der Christen, der Propheten, die eine Vision hatten, die etwas geschaut haben, die etwas geglaubt haben, an etwas geglaubt haben. Propheten haben immer was gesehen, was gehört, was erwartet und auch was empfangen. Das sind Propheten. Gott tut nichts, ohne vorher seinen Dienern zu offenbaren. Amos Kapitel 3, Vers 7. Wer sind die Diener Gottes? Und ich habe euch vorhin gesagt, auch der Teufel ist ein Diener Gottes. Du bist erschrocken, was ich dir sage. Verstehst die Welt nicht wahrscheinlich. Wie kann das ein Pastor sagen? Doch, ich erlebe das immer wieder. Auch die negativen Menschen, die Süfkes, die Lumpen, die Ganoven, die Mafiose, die Kriegsverbrecher, das sind auch Diener Gottes. In der Bibel heißt es einmal vom Nebukadnezar, und ich habe meinem Knecht Nebukadnezar geboten, nach Israel zu kommen und Israel in Verbannung zu führen. Gott hat, nennt den Nebukadnezar seinen Knecht, der den Tempel zerstört. Nicht den Tempel aufbaut, sondern den Tempel zerstört. Wir denken immer nur das Positive, das ist von Gott. Halleluja. Nein, auch die Verzweiflung, das Verzagen, die Mutlosigkeit, auch die negativen Dinge, die wir durchmachen, die sind vom Herrn. Und ich habe meinen Knecht Nebukadnezar geboten, dass Israel in die Verbannung geführt wird. Wir verstehen vieles nicht. Dass ein Saul von Tarsus wütet in der Gemeinde wie ein Wüterich, die Gemeinde in Jerusalem zerstört und kaputt macht. Von mindestens 8000 Leuten, die sind alle zerstreut, alle haben sich verlaufen und weiß, was da passiert. Und überall entstanden Gemeinden. Die zerstreuten Predigten an allen Orten und der Herr bestätigte durch mitfolgende Zeichen. So arbeitet Gott. Gott schickt einen Wüterich in die Gemeinde. Da entsteht Spaltung und entstehen wieder neue Gemeinden. Ja, so ist es leider. Ja, und die missionieren wieder, die erreichen die Hippies, die anderen erreichen das Establishment. Und so arbeitet Gott. Deshalb Spaltung, das ist nicht die Weltuntergang. Spaltungen müssen sein, schreibt der Jakobus, auch geistlich. Weißt du, durch Spaltung Gott herrscht, teile und herrsche. Er ist vielleicht ein Freimaurer, was weiß ich. Ich rede jetzt nur so, wie wirkt Gott, wie arbeitet Gott. Da werden Leute geteilt, die gehen in die Richtung und die gehen in die Richtung. Und die Apostel haben gesagt, jetzt gut, wir teilen auch jetzt die Welt auf. Und sie haben die Welt aufgeteilt und jeder ging in die, der eine ging in der Richtung, der andere ging in jene Richtung. Und so wuchs das Reich Gottes weltweit. Der eine sind nach Genua gegangen, der andere sind nach Armenien gegangen, der Thomas ist nach Indien gegangen. Da sind welche nach Ägypten gegangen, einige zu den Karthager. Gott tut nichts, ohne vorher anzukündigen. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Und wenn du nicht rausgehst, du wirst rausgetrieben, rausgejagt. Da bleibt dir nichts anderes übrig. Da kommt dieser Saul von Tarsus, der wütet. Er verfolgt die Christen bis nach Damaskus. Der gibt keine Ruhe. Und manchmal müssen wir solche Dinge erleben, dass wir keine Ruhe haben mit irgendetwas, bis das Werk Gottes geschieht. Und er wurde nachher selbst einer der größten Missionare aller Zeiten. Saul von Tarsus. Wie arbeitet Gott? Gott will die Starken überwinden. Und ich will die Starken zum Raube haben, so steht es in meiner Bibel. Diese Problemmenschen, die Probleme machen. Gott arbeitet durch Problemmenschen. Kinder, die Probleme machen, Gott arbeitet durch sie. Wenn er dich nicht in Heiligung bringen kann durch die Predigt und durch die Gemeinde und durch die Liebe Gottes, dann schickt er so ein Problemkind. Der lehrt dich beten, der lehrt dich singen, der lehrt dich auf Gottes Wort zu merken. Verstehst du? In aller Liebe. Du hast uns vielleicht nie um deine Familie gekümmert, aber jetzt musst du dich um deine Familie kümmern. Und das bringt die Familie dann zusammen. Problemkinder, Problemmenschen. Danke Gott für die Problemmenschen, egal wer das ist. Denn denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. So steht es in meiner Bibel. Und zwar alles. Auch das Negative. Und ich betone, wir Christen sind so einseitig programmiert, nur das Gute, nur Erfolg, nur Segen, nur die Herrlichkeit. Nein, auch das Negative. Das Negative, die Fehler dienen mir mehr zu meiner Besserung und Heiligung als alles religiöse Tamtam. Gott vergewaltigt niemand. Natürlich nicht. Er kündigt es an, was er tun möchte, und er spricht zu uns und er will unsere Einwilligung haben. Sind wir einverstanden? Machen wir mit? Gehen wir mit? Ja. Gott will nur unser Einverständnis haben. Denk an die Mutter Maria. Ich bin sehr marianisch. Als der Engel Gottes zu Maria kommt und sagt, du wirst schwanger werden und du, das, was du gebärst und was du zur Welt bringst, das ist der Heilige Gottes, der Sohn Gottes. Und er sagt, oh Heiland, ich weiß von keinem Mann, wie soll das passieren? Und ich bin noch so jung, so unerfahren und ich soll den Heiligsten Gottes zur Welt bringen. Aber die Maria hat ein Gebet gesprochen. Ich möchte, dass du dieses Gebet lernst und dass es dein Gebet wird, dieses marianische Gebet. Mir geschehe, wie du gesagt hast, Herr. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Ja, aber der Josef will mich verlassen, dieser fromme Mann. Und dann müssen sie fliehen, da kommt ein Problem in ihr Leben. Ja. Wir müssen lernen, mir geschehe, wie du gesagt hast. Die meisten sind stur. Die wollen, dass Gott das tut, wie wir ihm sagen. Nein, wir sollen lernen, das zu tun, was er uns sagt. Dein Wille geschehe. Die Weißen, Gott begegnet ihnen und die haben ein Versprechen gehabt und Gott macht das sogar, dass du dein Versprechen nicht halten kannst und sie wurden auf einem anderen Weg nach Hause geführt. Ja, Gott arbeitet ganz merkwürdig. Macht nichts, was Gott vorher, wie er dich geführt hat, dich nach Jerusalem, Herodes und so weiter, die haben Schrecken bekommen in Jerusalem, die haben das nicht verstanden. Und Gott führt dich individuell. Auf einem anderen Weg gingen sie nach Hause. Folge der Spur Gottes und seiner Leitung. Orientiere dich an der Gangart Gottes. Geht auf einem anderen Weg nach Hause. Was es auch immer heißt. Halte dich ans Tempo Gottes. An seiner Vorgehensweise, an seiner Handlungsweise. Halte dich, wie er das macht. Geht auf einem anderen Weg. Geht nicht mehr zurück zu diesem Mörder da, diesem Herodes. Gott handelt einfach, unkompliziert. Er erwählt sich das, was nichts ist. Du bist vielleicht schockiert. Ja, ich dachte, die große Gemeinde, da habe ich, ja, meine Kinder können dort einen Partner finden, dort können sie vielleicht mitarbeiten in der Gemeinde. Nein, aber diese kleine Gemeinde. Ich weiß, was das ist. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin auch in einer Gemeinde gewesen, da waren nur ein paar alte Opis und Omis. Aber Gott hat zu mir gesagt, halte durch, bleibe treu, diene deinem Herrn. Du musst zuerst einiges selber lernen, bevor mit dir was Großes passiert. Gott wirkt durch nichts, durch null. Er schafft aus dem Nichts. Da ist nichts und da ist nichts. Aus nichts hat Gott die Welt geschaffen. Gott wirkt durch unseren Gehorsam. Schau Abraham an. Er geht so weit, wie Gott ihn führt. Und dort, ja, er nimmt noch seinen Vater mit. Gott hat gesagt, verlass deinen Vater, verlass das, verlass deine ganze Freundschaft, verlass deine Beziehungen. Aber was macht dieser Onkel Abraham? Er nimmt seinen Daddy mit und der bleibt so lange in Haran hängen, bis der gestorben ist, der arme Mann. Und dann erst geht die Sache Gottes weiter. Weißt du, Gott arbeitet oft, wenn das eine erledigt ist, wenn wir das eine ausgeführt haben. Ja, wir brauchen immer neue Offenbarung. Herr, zeig, führe uns, wie es geht mit uns weiter. Erst wenn du das getan hast, was Gott dir gesagt hat zu tun, dann geht die Sache weiter. Und das sind Jahre vergangen. Jahre vergangen, Jahrzehnte sogar. Gott wird nie weitergehen, als du mit dem Herrn gehst. Gott hetzt uns nicht, Gott bringt uns auch nicht in Panik und lass dich auch nicht in Panik bringen. Ja, ich bin, oh, Abraham, ich bin jetzt im 40. Lebensjahr, ich werde unfruchtbar, jetzt habe ich meine Periode nicht mehr, ich werde nicht mehr schwanger werden. Wie soll dein Junge zur Welt kommen, wie soll dein Nachkommen kommen? Die Sarah ist schon fast 90 Jahre alt. Verstehst du? Bei Gott ist alles möglich. Und du musst an Gottes Termin halten, an Gottes Zeiten halten und nicht an deine Zeit und nicht auch, was dein Bauch, deine Bedürfnisse dir sagen, dein Gefühl dir sagt. Gott hetzt niemand. Gott kommt zu jedem zurecht. Diene einfach da. Das, was du bisher gemacht hast, mach nachher auch weiter. Versuche nicht, was Neues anzufangen. Ja, ich will den Willen Gottes kennenlernen. Nein, diene da, wo du stehst, an dem Platz. Da, wo du gerade bist und was du gut kannst, was dir gut läuft. Abraham brachte den Zehnten dann nach der Schlacht gegen die Könige da, der Hethiterkönige. Er tut das einfach und er gibt dem Melchisedek den Zehnten und Gott segnet ihn noch mehr und noch mehr. Weißt du, wir müssen wachsen in dem Dienen, im Leben mit Gott. Das Wichtigste ist, dass du gesegnet bist. Das ist das Wichtigste. Und du bist gesegnet, wenn du dich an den Herrn hältst. Halt dich an den Gesegneten und du bist gesegnet und wirst gesegnet sein. Wenn du mit deinem Leben nicht zurechtkommst und so weiter, und mit dieser Sprachverwirrung nicht mehr klarkommst, wie dieser Abraham, ich verstehe die Welt nicht mehr, dann hör die Stimme Gottes, geh aus Ur in Chaldea in ein Land, das ich dir zeigen werde. Die Glaubenden müssen lernen, sich von Gott führen zu lassen, sich nicht bei den verwirrten, durcheinander gebrachten Leuten in diesem Chaos, dass sie weiterleben. Wir machen da weiter. Nein, lass dich weiterführen. Was will Gott jetzt in ein Land, das ich dir zeigen werde? Das kannst du selber nicht raussuchen. Ja, ich würde lieber nach Amerika auswandern. Wir haben eine Green Card. Verstehst du das so? Was nützt es? Der Gläubige, der fügt sich seinem Schicksal. Das ist so wichtig. Wie arbeitet Gott? Füg dich deinem Schicksal, deinem Zustand. Mach aus deinem Leben das Optimalste, das Beste. Der Gläubige, ja, der macht das Nächstbeste. Was ist das Nächstbeste jetzt? Und Gott hadere nicht mit Gott. Gott, warum lässt du das nicht zu? Warum hänge ich hier am Tropf? Immer wieder nur von deiner Gnade. An der Gnade soll ich mich immer genügen lassen. Er tut, der Gläubige tut, was Gott ihm gesagt hat. Er zieht weg, aus der Zerstreuung und so weiter. Geht mit dem Herrn weiter. Menschlich gesehen geht er in eine ungewisse Zukunft. Wie soll es weitergehen? Ja, ohne groß nachzufragen, große Diskussion mit dem Herrn, oh Gott, wie wird es sein, das Land, wie wird es sein, bitte beschreib mir. Weißt du, wenn ich irgendwo verreise, dann lese ich zuerst mal die Beschreibung des Landes, da studiere ich, wie sind die Leute, was für Devisen sind da, wo komme ich am besten durch, verstehst du? Ja, aber hier, Gott sagt, na, gar nichts, ich werde dir zeigen, mach du einen Schritt und dann wirst du den nächsten Schritt erfahren. Und Gott hat mir in der Schweiz etwas gelernt, was ich in der Schweiz gelehrt habe. Die Schweizer haben große Berge und so viele Kurven. Mit meinem Licht, mit meiner Lampe, mit meinem Scheinwerfer leuchte ich nur ein bestimmtes Stück aus. Und dann, wenn ich erst um die Ecke bin, sehe ich wieder ein Stück weiter. Und genauso ist es, wie Gott einen Menschen führt. Stück für Stück. Unsere Erkenntnis, alles ist ein Stückwerk. Hast du es verstanden, wie Gott arbeitet? Mit dem, was stinkt? Mit dem, wo es ausgeht, wo es alles am Ende ist? Menschlich gesehen geht es nicht weiter. Da machst du also Fragen. Und du musst dein Leben nicht nach irgendwelchen menschlichen Vorstellungen leben und Gott Bedingungen stellen, so und so muss es sein. Nein, er macht die Bedingungen. Er bestimmt die Route, wo es gefahren wird und was passiert. Gott arbeitet anders, als wir uns vorstellen. Wenn wir auf Gottes Führung eingehen und das tun, was er sagt, erleben wir Wunder über Wunder. Da haben wir nichts mehr zu bereuen. Er hat es wohl getan. Halleluja. Die meisten gläubigen Menschen, denen fehlt Wagemut. Viele leben nur, ach, ich möchte sicher sein. Ich möchte wirklich hundertprozentig sicher sein. Das ist der Weg des Herrn. Nein, aber Gott führt uns ungewisse Wege, ungeordnete Wege. Wie soll das gehen? Glaube ohne Risiko ist kein Glaube. Jeder Mensch, der glaubt, der war immer ein schwacher Mensch. Oh Herr, ich kann ohne dich nichts tun. Ohne dich bin ich verzweifelt. Ohne dich läuft nichts. Schau den Propheten Elia. In der Bibel heißt es, er war ein schwacher Mensch wie wir. Das war der Elia. Glaubende Menschen sind schwache Menschen, Schwächlinge. Die sind nicht die Herden. Ich kann's, ich mach's und bei mir passiert's. Er lässt sich von Gott führen und leiten, gehorcht Gott. Er arbeitet, ja, unser Gott arbeitet anders, als wir uns vorstellen. Wir gehen auf ihn ein. Echt glaubende Menschen sind sehr, sehr, sehr schwache Menschen. Und Gott sei Dank, dass es so ist, sind nicht die Stärksten. Halleluja! Und das ist yes. Nein. Bei ihnen geht's anders. Sie liegen auf dem Boden manchmal. Ja. Und sie lernen, sich selbst zu überwinden. Und sie ringen durch, oh Herr, ich lass dich nicht, du segnest mich denn, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Und es geht dann 21 Tage. Ich verstehe, nicht nur 3 Minuten. Unter dem finstern Tal fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir und dein Stab tröste mich. Hat jemand sogar gebetet heute Morgen. Gott lässt sein Kind nicht fallen. Halleluja. Alle Menschen haben die gleiche Genstruktur. Alle Menschen, die auf diesem Planeten leben, haben die gleiche Genstruktur. Wir sind vor Gott nichts, Nummer eins. Wir sind vor Gott nichts, null. Eine Niete, ja, null. Und wir sind vor Gott doch was Besonderes, Halleluja. Das ist das Paradoxe. Wir sind vor Gott zuerst mal nichts und doch einmalig. Ja, wir sind von Gott berufen und erwählt, von Gott geschaffen, von Gott geliebt. Und zwar für alle Ewigkeit, nicht nur für ein paar Stunden hier auf dieser Erde. Ich bin von Gott geliebt für die ganze Ewigkeit. Nicht nur in der vorgeburtlichen Phase, auch nach der nachgeburtlichen Phase und nach der Lebensphase, wenn ich mein Leben abgeschlossen habe. Ich bin von Gott geliebt, Halleluja. Ich bin von Gott gesegnet auf meine Art. Auf meine Art. Und Gott führt und leitet jeden auf seine Art. Auf seinen Erlebnissen, seinen Erfahrungen und so weiter. Jeder darf Gott erleben, individuell. Und hör doch auf, mich zu kopieren und ich höre auf, dich zu kopieren. Ich will dich nicht kopieren. Wir sind alles Originale. Ich bin der Gott Abrahams, ich bin der Gott Isaaks und ich bin der Gott Jakobs. Und jeder hat was anderes erlebt. Jeder auf einem anderen Gebiet, der andere oben in Sichem, der andere da in Judäa und der andere in der Wüste Beersheba. Das ist, jeder lebt in einer ganz anderen Region und hat Gott anders erlebt. Bei dem einen spricht der liebe Gott aus dem Busch. Bei dem anderen, was weiß ich, wie er das macht. Individuell. Ganz persönlich. Schau doch nicht auf die anderen Menschen und orientiere dich nicht nach den anderen Menschen. Find heraus, und deshalb predige ich, find heraus, wie führt Gott mich. Nicht wie er die anderen führt. Die anderen gehen dir gar nichts an. Ja. Was hatte Jesus gesagt zu Petrus? Der wollte auch so schlau sein. Und was ist mit dem Johannes? Und dann hat er gesagt, ja, wenn ich will, dass er lebt, bis ich wiederkomme, das geht dich nichts an. Dich geht der andere nichts an. Dreck an. In aller Liebe, hör mir zu. Dein Nachbar, dein Bruder, deine Schwester, die können ihre Kinder nicht erziehen. Die sind kein Vorbild. Verstehst? Die gehen dich gar nichts an. Du steckst nicht in ihre Latschen. Verstehst du? Ja, in ihre Latschen. Wie führt Gott? Schau dir doch das Leben der einzelnen Leute an. Jeder hat einen anderen Charakter, eine andere Persönlichkeit, hat ein anderes Wesen, ist eine andere Art, hat ein anderes Format. Ja, anders geprägt. Hat was anderes erlebt, einen anderen Hintergrund. Aber dein Gottes Erlebnis ist anders. Gott legt sich an dir fest und nicht an die anderen. Ja, ich möchte auch so wie Petrus Gott erleben. Vergiss den Unsinn. Oder wie Paulus oder wie Johannes den Herrn so erleben. Wie Maria oder schon wenigstens wie der Josef. Ja. Jeden Menschen offenbart sich Gott anders. Dem einen nachts im Traum, den anderen bei der Arbeit, dem nächsten beim Spazierengehen, dem nächsten, wenn er auf dem Esel reitet. Der eine, der in den Tempel geht und der andere, der vom Tempel weggeht. Gott passt in keine Schablone. Jeder Christ, jeder Mensch ist etwas Außergewöhnliches, erlebt außergewöhnliche Offenbarungen Gottes. Gott hat mit jedem etwas Besonderes im Sinn. Glaub doch nicht, dass du leidest, dass du was Besonderes, oh, wie Gott mich schlägt, wie Gott mich prüft, wie Gott mich testet, was ich alles um Jesu Willen durchmachen muss. Oh, Heiland. Was muss dieser Mann verschuldet haben? Was ist in seinem Leben alles los? Warum schlägt Gott ihn? Warum prüft ihn Gott so? Ja, du fragst dich vielleicht. und findest keinen Sinn. Und jeder ist anders, wird anders geführt und geleitet. Und du wunderst dich, warum mache ich das alles durch? Warum geht es guten Menschen so schlecht? Und schau doch die guten Menschen an, die Christen. Fast alle haben irgendwo einen Macken, ein Problem, ein Päckle zu tragen. Und was sagt unser lieber Judas, ein Bruder des Herrn Jesus, ein Bruder Jesu, der ist mit Jesus aufgewachsen. Und er sagt, denkt nicht, Leute, dass ihr etwas Außergewöhnliches durchmacht, wenn ihr besonders leiden müsst. Das haben alle Heiligen schon durchgemacht. Und das ist das Schicksal aller Heiligen. Ein paar Gedanken, wie Gott uns führt, wie Gott arbeitet. Alle Heiligen sind vom Heiligen Geist geführt worden. Durch verschiedenste Umstände. Und bei jedem war es anders. Dem einen ging die Tür auf, dem anderen ging die Tür zu. Verstehst du, erlebt genau das Gegenteil. Gott führt uns durch unser Verständnis, durch unsere Erkenntnis, durch unsere Auffassungsgabe, durch unsere Prägung. Der eine ist evangelisch, der andere ist katholisch. Selbst das hat Prägungen. Du glaubst gar nicht, die Protestanten sind anders als die Katholiken. Die Katholiken glauben an Wunder. Und die Protestanten sind Zweifler. Sollte Gott gesagt haben. Gott führt uns durch andere Personen, durch andere Mitmenschen, durch Rat reifer Christen, so führt Gott, ich will nur ganz schnell sagen, wie Gott einen Menschen führt. Nicht nur, dass du die Wolkensäule siehst und dann sagst, jetzt kann ich mich da orientieren, da dran an der Wolkensäule. Nein, Gott führt uns durch Menschen. Denk nur an Paulus. Jesus, was willst du, dass ich tun soll? Ja. Und Jesus sagt, geh in die Stadt und man wird es dort sagen. Und dort ist ein lieber Bruder, ein Bruder Ananias. Der betet, lieber Gott, mach mich zum Segen. Ich will ein Menschenfischer werden. Ich will einen Fisch ans Land ziehen. Ich möchte ein Segen sein. Ich bin schon alt, ich kann nicht mehr viel. Und dann sagt, doch, Ananias. Der Heilige Geist redet zu ihm. Geh zum Saul von Tarsus, der sitzt im Löwen, im ersten Stock. Dort betet er schon 3 Tage. Er betet dort. Und aber Herr, ich habe von diesem Mann gehört, der ist ein ganz schlimmer Mensch. Ein Wüterich ist das. Er schnaubte mit Morden und Drohen. So steht's in der Bibel. Hab ich gehört. Und er hat sogar Schriften mitgebracht, mich zu verhaften. Der hat auf mich abgesehen. Und ich soll noch zu dem hingehen, dem Löwen ins Rachen springen. Doch, sagt sie, er betet. Und er geht hin. Dieser Ananias, ich kann mir vorstellen, ich habe meinen alten Bruder, der hier das Kreuz gemacht hat, oder das Kreuz mir geschenkt hat, so alt, verstehst du, der hat gezittert. Der hat Gott gedient in der Nazi-Zeit. Hat Gott gedient im Untergrund. Und ich kann mir vorstellen, wie Gott dann zu diesem Bruder so geredet hat. Er war klein und er zittert. Ich weiß nicht, soll ich viel, was soll ich sagen? Und dann geht er rein. Lieber Bruder Saul, der Herr, der dir erschienen ist, ist auch mir erschienen und hat mir das und das gesagt. Lies mal. Gott hat das, was Ananias dem Paulus gesagt hat, das hat sein Leben geprägt. Für die nächsten 50 Jahre. Was manchmal ein Priester, ein Pfarrer, ein Prediger, ein geisterfüllter Mensch, was sagt prophetisch, das prägt das Leben eines Menschen. Ich wusste gar nicht. Ja, ich habe für jemanden mal gebetet. Wir haben eine Gebetsnacht gehabt in Stuttgart, in der Teestube. Eine Gebetsnacht gebetet. Und ich habe gesagt, oh lieber Heiland, ich möchte, ja, wir dienen jetzt als Jesus-Bibel hier in dieser Stadt, ich möchte mal in die Mission gehen. Ich möchte mal irgendwo auf diese Welt in Mission gehen, in ein Land, wo das Evangelium noch nicht gepredigt wurde. Mir ging es so wie dem Graf Zinzendorf, da wo noch keine Christen sind, wo nichts läuft und nichts passiert. Und dann habe ich die Landkarte studiert und Nepal war das Gebiet, wo ich hingehen wollte. In den Bergen Himalayas. Und ja, da gehst du hin. Und ich betete, aber ich habe noch kein grünes Licht von Gott bekommen. Und weißt du, was dann passiert? In der Gebetsnacht bekehrt sich ein junger Mann, Wolfgang hieß er, bekehrt sich, war Student aus Graz oder Linz, aus Österreich, bekehrt sich, muss aber gleich wieder zurück. Morgens haben wir noch getauft im Ebnissee diesen jungen Mann. Wir kommen raus, um 5 Uhr, die Post, die Zeitungsausträger, sagt, was haben Sie gemacht heute Nacht? Wir haben gebetet hier. Und dann sind wir zur Taufe gefahren, da wurde getauft. Und in der Nacht, wo wir für ihn gebetet haben, hat er sogar die Erfüllung im Heiligen Geist bekommen. Und was auch immer ist, ich habe zeitlang ihn mit Material versorgt, mit christlicher Literatur, damit er im Glauben stark wird. Dann hat er eine Frau kennengelernt, die war Mathematiklehrerin. Und weißt du, was passiert ist? Der Wolfgang ist nach Nepal gegangen als Ingenieur, als Techniker und hat dort gearbeitet. Seine Frau hat Englischunterricht gelehrt und sie haben dort eine Gemeinde aufgebaut. Und da stehe ich immer wieder noch in Kontakt, verstehst du? Und das sind schon Jahre her, 50, 60 Jahre, 50 Jahre auf jeden Fall. Unsere Arbeit im Herrn ist nicht vergeblich. Weißt du, du kommst nicht hin. Also ich bin nicht hingekommen, aber der ist hingekommen. Ja, der ist hingekommen. Und deshalb, selbst wenn wir einen Wunsch haben, Gott erfüllt die Wünsche. So arbeitet Gott, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn und er wird es wahr machen. Halleluja. Tu etwas. Tu nichts im Zweifel, sondern tu es im Glauben. Sagst, ich möchte noch einmal Gott, noch einmal was erleben. Gott führt uns durch Träume, ganz schnell durch Visionen, durch Schwierigkeiten, durch Krankheit. Gott führt unsere Krankheit. Plötzlich kannst du nicht mehr. Du bist begrenzt, plötzlich bist du behindert. Kannst nicht mehr. Gott führt uns durch Menschen, durch erfahrene Persönlichkeiten, geistliche Menschen, die dir einen Rat geben, ob du es annimmst oder nicht, das ist dein Bier. Aber Gott führt so durch Menschen. Gott führt uns durch Menschen, die Jesus nachfolgen, die auf Gott hören, die so wie Ananias einen Auftrag vom Herrn haben, lieber Bruder Saul, die Gott gehorchen, die ein Opfer bringen, die sich selbst überwinden. Ja, für manche Diener Gottes ist es nicht einfach, Gottes Willen zu tun. Die müssen sich selbst überwinden. Also mit den Leuten will ich nichts zu tun haben. Gott führt uns nicht ohne unseren Willen. Gott zwingt uns nicht zu etwas, was wir nicht wollen, was uns nicht liegt. Er setzt uns auch nicht unter Druck. Er treibt uns nicht. Nur Dämonen treiben uns, meine lieben Geschwister. Nur der Teufel. Schnell, 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 schnell. Kauf. Wir haben eine dumme Frau gehabt bei uns. Eine liebe Schwester. Aber die war dumm. Die hat geträumt, die sollte von Demoschakarian, die glücklichsten Menschen auf Erden, 200 Bücher bestellen und verteilen. Morgens um 6 Uhr klingelt sie, Pastor, hast noch so viele Bücher im Laden oder hier bei dir. Und ich habe gesagt, Schwester, so schnell schießt der liebe Gott nicht. 200 Bücher sofort bestellen. Weißt du, Gott hetzt niemanden, der Teufel hetzt die Menschen und treibt sie. Entscheide dich nie unter Zeitdruck. Triff deine Entscheidung in aller Ruhe vor dem Herrn. Handle erst dann, wenn du wirklich den tiefen inneren Frieden hast. Ja, Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast. Der Friede Gottes ist dein Schiedsrichter. Und wenn du in einer Sache keinen Frieden hast, lass die Pfoten weg. Das geht dir gar nichts an. Und selbst wenn der Engel vom Himmel sprechen würde oder die laute Stimme vom Himmel erklingen würde, lass die Finger weg. Gott hat Zeit. Gottes Mühlen malen langsam, aber trefflich fein. Für den natürlichen Menschen ist es schwer zu verstehen, die Wege Gottes. Aber Gott legt die Route fest, wo es lang geht. Gott führt uns von Erkenntnis zu Erkenntnis, von Erfahrung zu Erfahrung, durch Selbsterkenntnis. Also das liegt mir absolut nicht. Und wozu du keinen Wunsch hast, da sollen dich auch keine 10 Pferde hinbringen. Er führt uns durch Stürme, er führt uns durch Tiefen. Wie arbeitet Gott? Das ist mein Thema. Ein Thema, das ich heute Morgen gar nicht ausschöpfen kann. Er führt uns durch Betroffenheit. Da liest du etwas in der Zeitung, bist so ergriffen. Ich lese auch die Zeitung, als ich noch im Kreuzberg wohnte, liest die Zeitung, sind in Lichtenberg auf dem Bahnhof sind Tausende von Menschen, Rumänen sind gekommen, die sitzen dort und liegen auf dem Boden, die wissen nicht weiter, wie es weitergeht. Da habe ich meinen Schwiegersohn genommen, der Rumänisch verstanden hat, bin hingefahren, habe ich, ob das wirklich wahr ist, habe noch 25 Euro, D-Mark bezahlt, um da reinzukommen. Bin drüben gewesen und sehe das alles voller Rumänen, der ganze Bahnhof. Und dann frage ich, dürfte ich hier ein Plakat aufhängen? Und meinem Schwiegersohn dann gesagt, was ich schreiben möchte. Ich möchte diese Stelle geschrieben, Jesus Christus derselbe, gestern, heute und alle Ewigkeit. Und dann, wir sind Pentekostale und dann sind wir in der Friedrichstraße, weiß ich nicht mehr, was waren wir in der Friedrichstraße? 231 oder sowas die Hausnummer. Auf jeden Fall aufgeschrieben und ja, und aufgehängt an ein paar Plätzen. Und was ist? Ich bin noch nicht im Westen. Ich muss da über Heinrich-Heine-Straße und so weiter dort in den Westen wieder einreisen von Ost-Berlin. Und dann, ich bin noch nicht hier am Checkpoint Charlie. Da stehen die Leute da, Rumänen, verstehst du? Und so sind wir in eine rumänische Arbeit reingekommen. Da sind tausende Rumänen durch unsere Arbeit gegangen. Weißt du, viele Menschen sind gesegnet worden nur durch diesen einen Einsatz. Und die haben gleich ihre Familie nachgebracht und diese ganze Flüchtlingssache, was da war. So führt Gott durch Betroffenheit. Ich will nur sagen, wie führt Gott durch Betroffenheit? Dass wir etwas machen. Ach, die Leute können hier nicht übernachten oder hier bleiben. Und erstaunlicherweise, wie Gott uns manchmal führt, da bin ich beim Metro, dann Sonderangebot von Luftmatratzen und Schlafsäcke. Und ich kaufe gleich, glaube ich, 6 oder 10 Stück. Denke, so bin ich, kriege ich das nicht nochmals. Durch Gelegenheiten, Gott führt durch Gelegenheiten. Die habe ich gekauft. Ich konnte mir selber nicht erklären, warum kaufe ich diese Sachen. Aber die waren so billig. Aber ich dachte, wir könnten mal Camping machen, Jugendfreizeit machen oder was weiß ich, was ich für Fantasien da hatte. Und die hatte ich. Und da kamen die ersten Rumänen und die konnten in der Gemeinde übernachten. So führt Gott. So führt Gott. Unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten. Er führt uns, indem wir etwas tun, was wir auch nicht verstehen. Oft ist es das hängt und spielt zusammen, diese ganzen Geschichten. Er führt uns durch Anfechtungen, durch Widerstände, durch Ermutigung und auch durch Entmutigung. Nee, das mache ich nicht. Und du siehst, so führt Gott. Gott markiert uns den Weg. Er bringt irgendwelche Lockvögel da ins Spiel. Das macht er. Ja, er weiß, was unterwegs alles begegnet und was uns erwartet, was uns sich in den Weg stellt. Gott ist unser Anfänger und unser Vollender unseres Glaubens. Der eine wird 100 Jahre alt und der andere, ja, ich verstehe gar nicht, der Jakobus, ein Jünger Jesu, der ist gerade erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Die haben angefangen, Gott zu dienen, die Gemeinde ist gewachsen und der Herodes hat den Jakobus geköpft und hat gar nicht so viel für Gott getan. Aber für mich war der früh vollendet. Und der Johannes hat noch lange gelebt. Fast 100 Jahre ist er alt geworden. Alle Heiligen müssen den gleichen Weg gehen, denen wird nichts erspart. Der eine braucht für die gleiche Strecke 3 Stunden und der andere braucht 30 Jahre. Verstehst du das? Oder 3 Wochen? Je nachdem, was für ein Gefährt du benutzt. Wenn ich von hier nach Rom will, reicht ein Flugzeug vom Tegel bis nach Rom. In 3-4 Stunden bin ich dort. Aber wir haben hier sogar Berichte, dass da ein Pilger von Norden nach Rom ging, der hat 58 Tage gebraucht. Verstehst du? Und hat für jede Station aufgeschrieben, was er unterwegs alles erlebt hat. Wenn du im Flugzeug sitzt, siehst du ein paar Berge, die Alpen, überfliegst alles. Aber mit 58 Tagen unterwegs, was du alles so erlebst, ist viel. Viel Strapazen, viel Stress, viel ja, Einsatz und alles, was so im Leben passiert, das hat er alles erlebt. Und deshalb ist doch vollkommen egal, ob du 3 Stunden oder 58 Tage deinen Weg gehst. Der eine ist im Feuerofen reingeworfen worden und nach ein paar Stunden kam er raus und der andere war die ganze Nacht in der Löwengrube und jeder erlebt was anderes. Josef erlebt 21 Jahre in Untergrundarbeit in Jerusalem, also nicht in Jerusalem, in Ägypten und muss alles durchmachen. Bei Jesus, der ist schnell gestorben und in Tschechien sind die Knochen zerbrochen. Ja, und Jesus sagt zu denen, heute noch wirst du im Paradiese mit mir sein. Jeder erlebt was anderes, wie Gott arbeitet. Und die Mutter Maria, ein Schwert wird durch deine Seele gehen. Sie erlebt von der Geburt, von der Empfängnis bis der Ausgießung des Heiligen Geistes. Sie erlebt die Höhen und Tiefen ihres Sohnes und der Gemeinde Jesu. Und wenn du etwas, weißt du, du kannst mit Seilbahn zum Berggipfel hochfahren, da bist du ganz schnell oben, aber der Mensch, der zu Fuß hochkrabbelt, der hat viel mehr erlebt, der hat viel mehr Stress gehabt, aber hat viel mehr erlebt. Ja. Uns wird nichts erspart. Der Weg ist der gleiche. Wir sind alle für ein Ziel bestimmt. Alle müssen den gleichen Weg gehen. Niemand wird was erspart. Was wäre, wenn Gottes Heilsplan, ja, wenn Maria Nein gesagt hätte, wenn Maria gesagt hätte, nein, ich mache nichts. Was wäre passiert, und jetzt will ich noch ein paar Sachen, ganz schnell noch ein paar Sachen erwähnen, was wäre passiert, als der junge Mann zu Jesus kam, dieser reiche Multimillionär, und der Herr Jesus sagt, verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen. Stell dir mal vor, der hätte das getan. Und manchmal führt Gott uns auch so, dass wir den Willen Gottes nicht tun, und es zum Besten wird. Hör mir gut zu. Du sagst, nee, ich kann nicht einfach, das ist mein Erbe, das ist das Erbe meiner Eltern, das kann ich nicht einfach verschleudern. Verkaufe alles, was du hast und gib den Armen. Und er ging traurig davon. Und die Apostel sagten, guck mal, und Jesus sagt noch zu den Jüngern, oh, siehst du, wie schwer es ist, dass wie ein Reicher in den Himmelreich kommt? Der hat Probleme. Aber stell mal vor, der Johannes Markus war dieser junge Mann in der Bibel, verstehst? Stell dir vor, er hätte es verkauft. Die Gemeinde hätte beim Abendmahl keinen Platz gehabt, wo sie sich versammeln. Die hätten sich um Baum, im Garten Gethsemane sich versammelt. Und die Gemeinde Jesu hätte nach der Auferstehung keinen Platz gehabt, wo sie sich Christen verstecken können. wenn der Johannes Markus so schnell geschossen hätte. Ja, und die Gemeinde, das war ein Gemeindezentrum, was da entstanden ist. Und Markus, Johannes Markus ging später in die Mission. Der hat alles der Gemeinde überlassen. Aber wie gesagt, er hat nicht gleich sofort geschossen. Verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen und folge mir nach. Du musst auf dein Gefühl hören, auf dein Herz hören. Auf das, was du sagst, ich kann das Erbe meiner Eltern nicht verpulvern. Ja, und dieser Johannes Markus war ein großer Segen. Das war sein Haus, in seinem Haus war die Gemeinde. Halleluja! Da ist der Heilige Geist ausgegossen worden, der obere Söller. Du musst niemandem was beweisen. Gott führt jeden individuell. Gott führt jeden individuell. Ja, es geht mit jedem anders. Auch dein Unwille, deine Unlust. Ja, dass du dich manchmal tragen musst, führen musst und so weiter, dass dich jemand an die Hand nehmen muss. Ja, das passiert so vieles. Eine chinesische Legende, eine Sage ist das, erzählt von 8 Unsterblichen, die übers Meer müssen. Das ist eine Sage, Legende, aber da steckt sehr viel Wahrheit in den Sagen. Legenden steckt eine große Wahrheit drin. Und von jedem von ihnen heißt es, das Kloster hat sich aufgelöst und jeder hat etwas schnell geschnappt und hat mitgenommen auf diese Reise. Die müssen über das Meer durchfliehen, flüchten. Und jeder hat irgendwas in der Hand gehabt und das waren ihre Zauberwaffen. Und sie setzen diese Dinge ein, um in das Paradies zu gelangen. Jeder von ihnen hatte irgendwelche übernatürliche Fähigkeiten. Und da haben sie sich festgehalten. Der eine hat einen Stock gehabt, der hielt sich an einem Stock und mit dem Stock segelte er über das Meer. Der andere, ja, hat einen Fächer gehabt und der saß auf diesem Fächer und er schwamm rüber auf die andere Seite. Der andere hat eine Lotusblume gehabt und er hielt sich an diese Blume fest und setzte sich auf die Blume fest. Ist eine Sage, Legende. Aber ich wollte nur sagen, jeder hatte von diesen 8 Unsterblichen etwas Besonderes und eingesetzt. Der andere hatte nur Brotkorb, einen leeren Brotkorb und er setzte sich in den leeren Brotkorb rein und er wurde auch auf die andere Seite ganz einfach und wunderbar rübergebracht. Und jeder, womit er sich beschäftigt hatte, was ihm zu schaffen machte, was er gerade in der Hand hatte, das hat Gott benutzt. Und Gott benutzt immer das, was du in der Hand hast. Moses, was hast du in der Hand? Ein Stock. Puh. Und das soll mir Gnade und Segen und Durchbruch und all das schaffen. Ja, Gott hat diesen Moses benutzen. Der andere hat eine Krücke gehabt, der hielt sich an der Krücke fest. All diese 8 Leute, die hatten irgendetwas in der Hand. Und mit diesen Dingen kamen sie über das Meer. Und so ist es auch heute, ihr lieben Geschwister. Wir müssen uns an dem festhalten, was Gott uns gegeben hat. Ist nicht viel vielleicht, ist vielleicht eine Kleinigkeit. Gebrauche, was du hast. Ja, und wir sehen auch die Geschichte von Jona. Ich könnte so viel sagen heute, wie wirkt Gott? Manchmal bist du auf der Flucht vom Herrn. Gott hat dir genau klipp und klar gesagt, geh in die Mission. Oder hier, arbeite mit in der Gemeinde. Und du sagst, nee, lieber Gott, ich gehe lieber in die Fabrik. Oder ins Büro. Oder in die Schule. Deine Berufung. Du hast vielleicht Angst vor deiner Berufung. Ja, vielleicht machst du Dinge wie dieser Jona aus Angst. Ja, von diesen bösen Leuten, in denen wir so viel Schreckliches gehört. Und Gott löst dein Problem in Bruchteilen von Sekunden. Der Sturm kommt und du kannst es nicht erklären. Du weißt ja, ich bin auf der Flucht vor dem Herrn. Gott erwischt dich überall, glaub mir das, weil er dich lieb hat. Und mit Gott überwindest du all diese Hindernisse. Mit Gott schaffst du, das Ziel zu erreichen. Wie arbeitet Gott? Und ich gebe niemand auf. Paulus sagt noch in 2. Korinther Kapitel 6, Vers 4, in allem erweisen wir uns als Diener Gottes, in Geduld, in Trübsal, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Verfolgung, in Mühen, in Wachen, im Fasten, in Lauterkeit, in was weiß ich alles, Erkenntnis und was. Wir beweisen uns als Diener Gottes. Wir bewähren uns. Und hier steht, sieht man, was man mit Gott vermag. Im Psalm 18, Vers 13 noch ganz schnell. Denn mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen. Mit dir, mit meinem Gott, sagt David, kann ich Mauern überspringen. Mit dir, ja, überspringe ich Blockaden, Hindernisse. Mit dir. Wenn Gott mit dir ist, dann hörst du auf, unmündig zu sein. Da wirst du nicht mehr menschenhörig sein, nicht mehr Gefühlsdusler. Verstehst du, du wirst einfach dir selbst vertrauen und Gott vertrauen. Und du wirst ja nicht dir so leicht die Pistole auf die Brust setzen lassen. Dich unter Druck setzen, dich hetzen lassen. Und du wirst dich nicht so schnell verdammen lassen. Ja, ich gehorche Gott nicht. Der Bruder hat gesagt, ich bin aus dem Willen Gottes gefallen. Und ich sage dir, hör mir gut zu, ob du das glaubst oder nicht, das könnte in der Bibel noch, könnte ich noch reinschreiben. vielleicht hinten, da, weißt du, niemand, Gott lässt niemand verloren gehen. Er will, dass allen geholfen werde und dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist der Gottes Wille und so weiter. Wenn Gott mit dir ist, und Gott ist mit dir, sonst wärst du gar nicht hier. Sonst wärst du gar nicht geboren. Sonst hättest du keine Eltern. Gar nichts. Der David zeigt, du bist Gott wichtig. Deine Waffen, ja, die sind vielleicht verborgen. Keiner sieht es, keiner kennt es. Erlaube nicht, dass das Negative dein Leben beeinflusst. Ich schaff das nicht, ich schaff das nicht. Gib dich nicht auf. Halte 21 Tage durch. Das, was du, wozu du dich entschieden hast, dann mach weiter. Euer Einer, Josua Kapitel 23, Vers 10 noch. Euer Einer wird 1000 jagen. Einer von euch wird also 1000 jagen, denn der Herr ist mit euch, der Herr hat euch in diese Hand gegeben. Wenn ich heute Morgen predige, ich habe manchmal Spaß, manchmal, wenn ich so durchrechne, wie viele Leute erreiche ich? Ich erreiche, und ich bin froh, dass wir Internet haben heutzutage, ich erreiche fast 1 Million Leute in einem Jahr mit meinen Predigten. Verstehst du? Dann hätte ich weit reisen müssen. Früher, vor Jahren, ich weiß noch, dass ich auf der Straße gepredigt habe, dass ich meine Predigten gedruckt habe und verteilt habe. Ich weiß noch, wie ich die Kassetten gemacht habe und. Aber jetzt, heutzutage haben wir das Internet. 4-mal in der Woche predige ich. Und euer Einer, stell mal vor, wir sind 2, wir sind 3, wir sind 4, wir sind 5. Schau nicht auf die Masse, auf die Menge. Ein Mann mit Gott ist in der Mehrheit. Und egal wie viel auf deiner Seite stehen oder gegen dich kämpfen und arbeiten, du als Einzelner bist bei Gott wichtig. Ganz schnell noch die Gedanken, die Gott mir gegeben hat dieser Tage. Man glaubt heute, nur Massen können was bewirken. Nein, der Einzelne, jeder Einzelne kann was bewirken. Ein Hirtenhund, kam immer wieder so alle Jahre wieder, ein Schäfer mit über 300 Schafe hat er gehabt, hat er mir erzählt. Und nur ein Schäferhund. Und hat die ganze Herde mit diesem Schäferhund zusammengehalten. Das muss ein ganz strenger Schäferhund gewesen sein. Ja, der Schäferhund. 300 Leute mit einem Schäferhund. Eine einzige Person kann den Unterschied ausmachen. Auch wenn er ein Schäferhund ist. Ja, ein einzelner Mensch kann eine Geschichte verändern. Geschichte schreiben. Geschichte machen. Ein Einzelner. Einer mit einer guten Idee, mit einem Einfall, mit einer guten Lösung, mit dem richtigen Wort, im richtigen Augenblick, zu der richtigen Zeit. Und Josua Kapitel 23, nochmals 9. Ihr habt's erlebt, Leute, ihr Israeliten, wie der Herr große und starke Völker vor euch vertrieben hat. Bis heute konnte sie niemand aufhalten. Ihr habt's erlebt und du hast in deinem Leben schon so viel erlebt, Bruder, Schwester, sei doch ehrlich. Auch wenn du kein überzeugter Christ und geisterfüllter Pfingstler, Charismatiker bist, du hast durch die Gnade Gottes schon so viel erlebt. Durch wie viel Not hat dich der gnädige Gott durchgetragen? Euer Einer wird 1000 jagen. Ja, wie viel das auch sein mag. Mit Gott bist du in der Mehrzahl, immer überlegen, immer im Vorteil, immer in der Führung, immer an der Spitze. Ein Mensch mit Gott überbietet alles. Ja, ihr habt gesehen, wie der Herr für euch kämpfte. Und dann hier heißt es weiter, lasst in Josua Buch, lasst euch künftig durch nichts davon abbringen, all das zu tun, was in diesem Gesetzbuch geschrieben steht. Lasst euch durch nichts zurückbringen. Kennst du die Nike-Schuhe? Hier sehe ich keiner so von oben, wo Nike-Schuhe haben. Aber Nike, die Firma Nike und so weiter, sie haben einen Slogan, das ist ihr Slogan gewesen, was sie zur Marktgröße gebracht haben. Tu es, tu es, tu es, tu es. Plane nicht nur, tu es. Wünsch dir nicht nur, tu es. Schimpf nicht gegen den Berg, gegen die Probleme. Tu es was dagegen. Ja, tu es. Benutze deine Möglichkeiten. Gebrauche dieses Geringe. Ist aber kein Nike, oder?
Leopard.
Ist ein Leopard. Aber tu es. Tu es. Ja, du hast den Schlüssel in der Hand. Mit Gott bist du in der Mehrzahl. Tu es. Ist Gott mit uns? Wer kann und wer vermag gegen uns sein? Tu es. Lass die Worte von meinem Mund, sagt der Herr, nicht von deinen Ohren weichen. Leb mit Gott, vertraue Gott, handle mit Gott. Halleluja. Und jetzt hast du eine ganze Menge gehört, wie Gott wirkt. Tu es. Halleluja. Tu es. Damit höre ich auf. Himmlischer Vater, deine Wege sind nicht unsere Wege. Du wirkst anders, als wir uns vorstellen. Himmlischer Vater, wir vertrauen dir. Wir lassen uns nicht uns irgendwie entmutigen. Du hältst uns mit deinen ewigen Armen. Bei dir sind wir gut aufgehoben. Du lässt uns nicht scheitern. Vater im Himmel, du hilfst uns, unser Leben zu meistern, ganz besonders die Schwierigkeiten und die Probleme zu knacken. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du in unserem Leben vorangehst. Mit dir vermag ich alles. Halleluja, halleluja. Du stillst die Stürme unseres Lebens. Du heilst unsere Krankheiten. Du befreist uns von dem Druck. Du erlöst uns von allem Übel. Du beruhigst, ja, meine Seele. Du beruhigst meine Seele, dass ich in Frieden schlafe, dass ich in Frieden gehe und in Frieden lebe. Bei dir bin ich völlig entspannt und bei dir habe ich ewigen Frieden. Halleluja, Vater, ich danke dir. Mein Leben liegt in deinen Händen. Bei dir bin ich geborgen. Oh, Halleluja, Glorie, Halleluja. Amen.